Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Okay, it's the Banksy. Girl with Balloon, ladies and gentlemen, standing in the back of the room.
Was für ein genialer Coup. Mitten im Herzen des Kunstbetriebs bei Sotheby's in London wird das gerade zum beliebtesten Kunstwerk der Briten gekürte Banksys Girl with Balloon im Moment des Zuschlags zerstört. Mit dem dritten Hammerschlag des Auktionators, Sie hören es an den Piepen, da fing ein im Rahmen versteckter Schredder an, das über 1 Million teure Bild zu zerschneiden. Ein paar Fragen lässt dieser anarchistische Akt aber noch offen und um die geht's gleich hier im Kompressor. Ich bin Gesa Ufer. Ein großes Raunen und Staunen ging am Freitag durchs Londoner Auktionshaus Sotheby's. Die Kunstwelt traute ihren Augen nicht, nachdem Banksys Bild Girl with Balloon für rund 1,2 Millionen Euro an einen anonymen Käufer versteigert war. Und als der Hammer dann fiel, wurde nämlich das Werk plötzlich wie ferngesteuert nach unten durch den Rahmen gezogen und kam in dekorative Streifen geschreddert unten wieder raus. Wie genial, jubeln Banksy-Fans, hat aus der Kunstwelt mal wieder so richtig gezeigt und dem Markt echt einen ausgewischt. Alles abgekartet und unglaubwürdig, sagen die anderen. Banksy sei inzwischen ein kommerzieller, noch dazu grottenschlechter Coffee-Table-Künstler. Martin Gegenheimer ist Graffiti-Experte beim Berliner Archiv der Jugendkulturen und jetzt mein Gast. Herzlich willkommen.
Guten Tag.
Vieles an dieser Auktion wirft ja tatsächlich Fragen auf. Zum Beispiel, ob Sotheby's selbst Bescheid wusste. Also das war ja doch schon seltsam, dass dieses Werk als letztes bei der Versteigerung drankam. So als großer Tisch zum Schluss. Dann war komisch, dass es gar nicht wie sonst üblich auf einem Podest stand, sondern an der Wand hing. Auch, dass niemand gemerkt haben will, dass da in diesem auffallend breiten Rahmen so ein Schredder eingebaut war. Also alles doch schon ziemlich komisch, oder Herr Gegenheimer?
Kann alles bedeuten oder nichts. Also der Alltag des Auktionslebens kann natürlich sein, dass keiner darauf geachtet hat, dass es da spezielle Vorgaben gab. Wäre auch nochmal interessant, ein bisschen was über den Verkäufer herauszufinden. Aber am Ende des Tages muss man sagen, dass es so oder so eine spektakuläre Aktion wieder mal von Banksy war und man weiß halt nicht, woran man ist. Also beide Theorien mit genialer Künstler kontra Kunstmarkt und genauso die These mit Teil des Ganzen und abgekartetes Spiel ist im Bereich des Möglichen, aber bewiesen ist noch nicht.
Gut, dann gehen wir jetzt mal von dem aus, was Banksy eigentlich mit der Aktion hat bewirken wollen. Da melden die Nachrichtenagenturen heute früh, das zerstörte Bild hat sich in seinem Wert bereits verdoppelt. Auch das muss Banksy doch klar gewesen sein. Also hat er es vielleicht sogar nur deshalb so dekorativ und auch nur zur Hälfte zerstört, damit es schön noch was hermacht?
Ach, wie gesagt, Theorien, ne? Also wenn man der Legende glaubt, die zusammen mit dem Video, was Banksy selber veröffentlicht hat, glaubt, dann ist die ganze Aktion ja schon vor sehr, sehr langer Zeit überhaupt geplant worden. Und da ist natürlich die Frage, ob der Kunstmarkt da schon so extrem auf seine Sachen angesprungen ist. Tatsächlich, es gibt ja so ein schönes Beispiel von Ai Weiwei, der mal so einen schönen Pavillon gebaut hat im Rahmen der Dokumente in Kassel. Und dann kam ein großer Sturm und hat ihn weggepustet. Und er hat dann auch den Preis für dieses Objekt einfach verdoppelt. So, und so funktioniert nun mal der Kunstmarkt. Ich tue mich persönlich immer ein bisschen schwer mit dieser extremen Banksy-Kritik, die halt auch irgendwie total zur Mode geworden ist. Einerseits wird ihm ja gerne vorgeworfen, er würde Künstler, die vor ihm da waren, wie Black Le Rat, sozusagen kopieren in ihrer Arbeitsweise. Aber Schablonen sind Schablonen. Für mich ist Banksy insoweit immer noch ein, ja, sehr weit oben anzuordnender Künstler und sehr kreativ und vor allem sehr politisch und zwar mehr als viele andere, dass er über die Vermarktung, für die er größtenteils gar nichts kann, natürlich darauf so dieser Street Art Hype und Vermarktungshype eigentlich mit seinem Namen nur noch verbunden wird. Da steht er meiner Meinung nach ein bisschen unschuldig da, ist halt Teil des Ganzen und mehr als so eine Aktion zu machen, um darauf aufmerksam zu machen, dass es schief läuft, kann man nicht. Auf der anderen Seite hat er genug andere Dinge gemacht, die seine Werke inhaltlich politische Missstände anprangern oder Sachen wie das Dismaland, was er gebaut hat, als Gegenentwurf zu Disneyland, wo es nur schreckliche und schlimme Dinge zu sehen gab. Und nachdem dieser Themenpark abgebaut wurde, wurden die Teile, die dort verbaut wurden und Zelte und Gegenstände nach Calais gebracht ins Geflüchtetenlager, um da Flüchtlingen die Möglichkeit zu geben, sich damit festere Häuser zu bauen. Das sind schon eindeutig Statements, das machen andere Künstlerinnen nicht mehr.
Das sehe ich ein. Trotzdem bleibt doch so ein seltsamer Rest. Also gerade was diese kommerzielle Verwertbarkeit seiner Kunst angeht. Also es ist doch zum Beispiel wirklich merkwürdig, wenn wir bei diesem Thema Selbstzerstörung sind, dann kann man ja wirklich davon sagen, dass Graffitis dieses Thema Selbstzerstörung immanent ist. Also Graffitis verwittern, werden überstrichen, werden wieder begradigt. Und ist es nicht dann auch wiederum obskur, dass er ja diese Maxime im Grunde zunichte macht, indem er seine Kunst selbst nochmal auf Plakate drucken lässt, also sozusagen auch wirklich verwertbar nochmal transformiert in so eine Kunst, die man sich dann ja auch aufhängen kann. Also da ist doch tatsächlich schon ein Erlösmodell inkludiert, was auch ihn einer gewissen Kritik aussetzt, oder?
Natürlich, aber man muss sich halt mal den Markt oder die Kunstwelt im Bereich Street Art als Ganzes ansehen. Und da kann man schon feststellen, dass zum Beispiel hier in Berlin, wo in den 2000er Jahren der Riesenhype um Street Art eingesetzt hat und auf einmal alle Leute, die vorher Graffiti scheiße fanden, Street Art voll super fanden, dass immer mehr Leute in diesen Bereich gekommen sind, die, sagen wir mal, Street Art nutzen und produzieren für den Kunstmarkt und die man nie auf der Straße gesehen hat. Und die Besonderheit an Banksy ist ja, dass obwohl er diesen unglaublichen Hype hat und so unglaublich bekannt ist, er immer noch nachts rausgeht und illegale Werke irgendwo anbringt. Das heißt, auf der einen Seite natürlich kommerziell möglichst verwertbare Produkte zu erstellen, wie Leinwände oder Skulpturen, wo klar ist, okay, die werden irgendwann mal verkauft, ist die eine Sache. Aber Leute, die sozusagen auf der anderen Seite szenetechnisch gesehen real bleiben und rausgehen und trotzdem noch ihre Sachen machen, die haben da schon sehr, sehr viel Kredibilität eigentlich auch in so einer Szene. Mhm. Und das Besondere an Banksy ist ja jetzt nochmal, der Hype um ihn ist natürlich einerseits, dass keiner ihn kennt, aber das ist auch seine Grundlage, überhaupt noch illegal arbeiten zu können. Viele andere KünstlerInnen in seiner Position hätten schon längst sagen können, hier bin ich. Dann wäre er jede Woche in einer anderen Talkshow, würde unglaublich viel Geld verdienen. Egal, was er machen würde, auf seiner Homepage könnte er alles verkaufen, unter seinem Namen, ganz offiziell, könnte sich zurücklehnen und wäre reich, von einem Tag auf den nächsten. Ob er reich ist oder nicht, weiß man natürlich nicht. Und auch die Aktion bei Sotheby's, es könnte natürlich sein, dass er das alles lanciert hat und die das wussten. Das wäre natürlich einerseits eine Aktion, die irgendwie den Kunstmarkt kritisieren soll. Vielleicht kriegt er andererseits das Geld selber. Vielleicht ist er ja der offizielle Verkäufer. Vielleicht ist auch offiziell der Typ, der es selber ersteigert hat. Vielleicht ist alles nur gefaked. Vielleicht gibt es aber einen echten Käufer, der rückt das Geld raus und Banksy macht damit irgendwas Gutes. Es gab auch Beispiele, dass Banksy zum Beispiel offiziell Leinwände von sich verkauft hat, um KünstlerInnen in Russland zu unterstützen, die dort bei Kunstaktionen, Street-Art-Aktionen verhaftet wurden und sich ihre Anwälte nicht beleisten konnten. Und er hat diese Gelder dann an diese Künstler gespendet. Das heißt, am Ende des Tages gibt es ganz viele offene Fragen und man kann eigentlich die Motivation noch überhaupt gar nicht absehen.
Der nach wie vor anonyme Künstler Banksy hat bei einer Versteigerung in London sein eigenes Bild geschreddert. Ob er mit der Aktion auch einen Teil seiner Glaubwürdigkeit geschreddert hat, das haben wir mit Martin Gegenheimer vom Berliner Archiv der Jugendkulturen diskutiert. Ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Sie sorgen sich über den Hut Ihres Nazi-Opas, der immer noch auf dem Dachboden liegt. Wohin damit, fragen Sie sich? Verkaufen zu peinlich, verbrennen zu schmerzhaft? Dann haben wir die Lösung für Sie. Rufen Sie Ihre schnelle und kostenlose Soforthilfe an. Hinter dieser Zeitungsannonce steckt der japanische Künstler Yoshinori Niwa. Im Rahmen des Kunstfestivals Steirischer Herbst hat er eine Sammelstelle für Nazi-Erbstücke eingerichtet. Withdrawing Hitler from a Private Space heißt seine Aktion. Also Hitler aus dem privaten Raum zurückdrängen. Jetzt ist Yoshinori Niwa unser Gast im Kompressor. Hallo nach Wien.
Hallo, nice to meet you.
Wie kam Ihnen die Idee zu dieser ungewöhnlichen Aktion?
I mean, I'm very interested in the history in Europe. And after moving in Vienna 2016,
ich bin sehr an der europäischen Geschichte interessiert. Nachdem ich 2016 nach Wien gezogen war, wollte ich in Berührung treten mit dieser Geschichte, vor allem in Österreich. In öffentlichen Plätzen findet man nichts, was an diese Nazi-Zeit erinnert, weil alles bereits von der Regierung entfernt wurde. Daher mein Fokus auf die Privaträume.
Und warum, denken Sie, ist so eine Sammelstation, wie Sie sie jetzt aufgestellt haben, interessant und vielleicht sogar ja nötig?
Actually, it's not like a collection. I mean,
es ist keine Sammelstelle. Ich biete mit der Box eher an, diese Andenken zu entsorgen.
Das ist ein großer schwarzer Container, der steht auf dem Hauptplatz in Graz und von der Form her erinnert er an einen gewöhnlichen Altkleidercontainer. Aber mit der Farbe erinnert er natürlich auch gleich an eine Art Blackbox. Seit 2 Monaten läuft Ihre Nazi-Devotionalien-Sammelaktion schon in Graz. Wie wird Ihr Angebot angenommen?
Exactly. I made the kind of cross-collecting box in the Hauptplatz.
Genau. Die schwarze Box am Adolfplatz erinnert an einen Kleidungscontainer. Ich benutze ihn als Metapher. Die meisten Leute wissen ja nicht, wer zu Hause solche Andenken aufbewahrt. Doch sie wissen, dass es sie noch gibt. Zu Beginn haben wir viel Werbung geschaltet, gerade in Zeitungen wie der landesweit vertriebenen Kronenzeitung. Dann kamen die ersten Anrufe rein. Doch anfangs nahmen mich die Leute nicht wirklich ernst. Nachdem ich den Container am Adolfplatz installiert hatte, kamen Leute und warfen die ersten Andenken hinein.
Sie bieten jetzt auch an, alte Nazi-Stücke direkt bei Leuten zu Hause abzuholen, begleitet von einem Kameramann. Und die Leute sprechen auch über ihre Gründe. Was für Menschen lernen Sie da kennen und warum behalten eigentlich Menschen diese Nazi-Devotionalien so lange? Wie ist der Umgang damit überhaupt?
We met many different kind of the people who living in Graz and Vienna.
In Graz und Wien trafen wir viele verschiedene Leute und für die meisten sind diese Andenken wie Familienerinnerungsstücke. Ein alter Mann aus Wien hatte eine Spezialedition von Mein Kampf, die er damals als Geschenk vom Wiener Bürgermeister bekam. Er möchte dieses Buch behalten, da es ihm wichtig ist und ihn an seinen Freund erinnert.
It's important for him because this book reminds him his friend.
Gab es eigentlich auch negative Reaktionen auf Ihre Aktion?
Of course, many people send me the hate message because I said this project gonna be everything.
Natürlich gab es negative Reaktionen. Ich bekam Hassmails. Viele Menschen waren verärgert, als sie erfuhren, dass durch mein Projekt die Andenken zerstört werden sollten. Sie wollten diese Andenken für Museen erhalten. Ja, die Leute waren sehr wütend und schickten mir Hassnachrichten über Facebook, per E-Mail. Sie stritten sich auf Facebook darüber.
Glauben Sie denn, es ändert sich etwas in den Köpfen der Menschen, wenn diese Gegenstände verschwunden sind? Also ich frage mich, ob Sie nicht auch eine Art Mahnung sind in Familiengeschichten oder auch ein Beweis, dass es eben dieser Wahnsinn genau bis dorthin geschafft hat. Wird sonst nicht viel eher auch über dieses Kapitel in den Familien geschwiegen?
I think it's this kind of the compromising memory bit. It's of course it's hard to say, but
es ist schwierig in Worte zu fassen, da die Menschen natürlich auch diverse Gründe haben, diese Andenken aufzubewahren. Für viele sind es Andenken an ihre Familie oder an ihre Freunde. Ich hoffe jedoch, mit dieser Aktion eine offene Diskussion loszutreten.
Glauben Sie denn, dass man in dem Moment, wo man diese Gegenstände aus dem Privatleben verdammt, auch gleichzeitig das Denken aus den Köpfen bekommt?
I think that maybe the container itself.
Ich denke eher, dass der Container sowie die Anzeigen, die wir geschaltet haben, die Menschen an die dunkle Vergangenheit erinnern. Dieses Projekt erinnert die Leute an Hitler, gerade in Graz, wo Hitler ja gelebt hatte.
Withdrawing Hitler from a private space. Noch bis 14.10. ist diese Aktion im Rahmen des steirischen Herbstes zu sehen. Yoshinori Niwa aus Graz war uns zugeschaltet. Ganz herzlichen Dank. Thank you for joining us.
Thank you for the interview.
Und vielen Dank an Cedric Till für die Übersetzung.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von und mit Judith Wilminski. Nach dem Mord an der TV-Journalistin Viktoria Marinova in Bulgarien am Wochenende hat die Menschenrechtsbeauftragte des Europarats Dunja Mijatovic ihr Entsetzen zum Ausdruck gebracht. In einer Mitteilung fordert sie die bulgarischen Behörden auf, das Verbrechen lückenlos aufzuklären. Der Umstand, dass die Journalistin vor ihrem Tod zu einem Fall angeblicher Veruntreuung von EU-Geldern recherchiert hat, mache auch internationale Ermittlungen notwendig. Die Bulgarin Viktoria Marinova ist die dritte Journalistin in der Europäischen Union, die seit 2017 ermordet wurde. Frauen im Journalistenberuf seien besonders gefährdet. Die Regierungen müssten dringend Maßnahmen für ihren Schutz einleiten, so die Menschenrechtsbeauftragte der EU. Vor Verleihung des Deutschen Buchpreises heute Abend in Frankfurt am Main hat sich Autor Jan Böttcher zum Thema politisch engagierter Literatur geäußert. Im Deutschlandfunk Kultur sagte er, als Schriftsteller solle man sich nicht von der Welt isolieren.
Wenn wir Gegenwartsroman denken, dann ist eben auch das Meinungshafte, was da in der Welt draußen ist, gehört ja auch dazu. Und genau das spielt jetzt in diese Debatte mit hinein. Wie äußern wir uns? Sollten wir weiter nur implizit politische Literatur machen, indem wir sagen, naja, da gibt es auch gesellschaftliche, soziale Prägungen in den Figuren, aber die Psychologie steht immer über allem, oder sollten wir auch expliziter werden?
Haltung und Meinung im Roman oder in Figuren dürften in Zukunft eine größere Rolle spielen. Der Chef des Condé Nast Verlags, Wolfgang Blau, warnt vor einer digitalen Ausrottung europäischer Sprachen. Blau, der Zeitschriften wie Vogue, GQ und Wired vorsteht, fordert ein groß angelegtes Übersetzungsprojekt der Europäischen Union. Für viele Softwarehersteller und Anbieter von Inhalten lohne es sich nicht, Sprachversionen für kleine Länder anzubieten. Die EU sollte daher in maschinelle Übersetzungen investieren. Für sein Engagement in der Leseförderung erhält der Mannheimer Comedian Bülent Ceylan den Deutschen Lesepreis 2018. Der Einsatz für das Lesen benötigt prominente Fürsprecher. Ceylans Bekanntheit ist ein unschätzbarer Türöffner. Um viele Kinder für das Lesen zu begeistern, begründet die Stiftung Lesen ihre Wahl. Ceylan engagiert sich in Spots wie diesem hier.
Bist du ein Indianer?
Manchmal.
Du siehst aus wie ein Mädchen.
Aber Mädchen sind doch cool, oder?
Ja, genau. Aber du bist doch ein Rocker.
Korrekt. Aber manchmal auch eine Prinzessin. Guck. Kommt drauf an, welche Geschichte ich gerade lese. Mit dem richtigen Buch, da kannst du sein, wer du willst. Wollt ihr Superhelden sein?
Ja!
Okay!
Der Deutsche Lesepreis ist mit 25.000 Euro dotiert.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Das Kulturmagazin.
Mit Gesa Ufer, hallo nochmal. Und gleich mit einer Ausstellung, für die 1938 halb London Schlange stand. Die Max-Liebermann-Villa am Berliner Wannsee mit dem großen parkähnlichen Garten ist ohnehin schon ein tolles Ausflugsziel. Seit gestern gibt es noch einen weiteren Grund, in das Sommerhaus des Künstlers zu fahren. Die Ausstellung London 1938. Sie erinnert an eine sagenhafte Schau in England, die die deutsche Moderne zu Zeiten feierte, als die hierzulande als entartete Kunst verfemt war. Simone Reber hat sich die Ausstellung über die Ausstellung angesehen.
Herausfordernd schaut der österreichische Maler Oskar Kokoschka auf die Betrachter herab. Das Kinn provozierend vorgestreckt, die Ärmel aufgekrempelt, sodass die Muskeln zu sehen sind. Kokoschkas Selbstbildnis eines entarteten Künstlers entstand 1937 im tschechischen Exil, als der Maler den Sammler Emil Korner besuchte, der das Bild sofort kaufte.
Man sieht vom Bild, er sitzt da, er sieht uns an, er hat keine Angst, er hat seinen Stil in keiner Art und Weise verändert, immer noch sehr expressionistisch. Also das ist wirklich so als eine klare Antwort auf die NS-Regierung zu verstehen.
Die Kunsthistorikerin Lucy Wasensteiner hat mit der Rekonstruktion der Londoner Ausstellung 20th Century German Art einen Coup gelandet. Die bewegende Schau in der Berliner Liebermann-Villa am Wannsee zeigt nicht nur eine exquisite Auswahl der Gemälde von damals, von denen einige noch den Londoner Aufkleber auf der Rückseite tragen. Lucy Wasensteiner hat auch die oftmals tragischen Biografien der Leihgeber erforscht, sowie die Entstehungsgeschichte der Schau in den New Burlington Galleries. Drei unterschiedliche Temperamente taten sich für die internationale Antwort auf die Münchner Ausstellung Entartete Kunst zusammen. Die Londoner Galeristin Noel Norton sowie die Zürcher Kunsthändlerin Irmgard Burchert vertraten beide die deutsche Moderne.
Ganz separat gab es in Paris Paul Westheim, deutsch-jüdischer Kunstkritiker aus Berlin, Gründer der Zeitschrift Kunstblatt in Berlin. Er war ab 33 in Paris und er hat dort eine Gruppe von Kunstliebhaber und Künstler gegründet, um die deutsche Moderne zu verteidigen. Also das hat er im September 37 gemacht, als er entartete Kunst in München gesehen hat. Und er wollte dann auch was gegen entartete Kunst machen.
Westheim verfügte über hervorragende Kontakte zu deutsch-jüdischen Emigranten, die ihre Kunstsammlungen ins Ausland hatten retten können. Nell Walden etwa, die Frau des legendären Berliner Galeristen Herbert Walden, schickte rund 40 Werke nach London, darunter eine luftig helle Improvisation von Wassily Kandinsky. Martha Liebermann stellte aus dem Nachlass ihres Mannes ein Porträt von Albert Einstein zur Verfügung, eines der wenigen Werke, die aus der Ausstellung heraus verkauft wurden. Aus der umfangreichen Kunstsammlung des Chemnitzer Industriellen Erich Göretz und seiner Frau Senta stammte eine mediterrane Balkonszene von Lovis Corinth. Während Erich Göretz Deutschland bereits 1934 verließ, zögerten sein Bruder Karl und dessen Frau noch.
Die waren dann 38 noch in Europa, also in Holland, konnten Werke nach London schicken, haben endlich 39 ein Visum für Chile bekommen, aber in diesem Schiff beim Überfahrt haben sie eine Mine getroffen und die ganze Familie und die ganze Kunstsammlung ist verloren gegangen. Also Karl Göretz ist gestorben, seine zwei Kinder auch, also nur die Frau hat überlebt.
Auch den Kontakt zur Sammlung Göretz hatte Paul Westheim hergestellt, ehe er aus dem Projekt ausschied, weil ihm die Ausrichtung der Schau nicht mehr politisch genug war. Statt Band Art wählten die Organisatorinnen jetzt den neutralen Titel 20th Century German Art.
Wir denken auch, es gibt Briefe, die das andeuten, die britischen Organisatoren hatten ein bisschen Angst, dass wenn man eine Ausstellung als ein Projekt von, Zitat, Juden und Emigranten präsentiert, die Briten würden das vielleicht nicht so ganz mögen. Also quasi Angst vor einer leicht antisemitischen Reaktion aus Großbritannien, vielleicht sollen wir das besser neutral präsentieren.
Heute lassen die Bilder die harten politischen Konflikte nicht mehr erkennen. Von Emil Nolde etwa stammt eine Blumenidylle mit blauer Iris, eine Leihgabe des Kunstmuseums Basel. Der Maler selbst distanzierte sich nachträglich von der Londoner Schau.
Er war ein entarteter Künstler, also er wurde in Deutschland diffamiert als Künstler und er konnte noch benutzt werden quasi, um etwas gegen die NS-Kulturpolitik zu sagen, obwohl er selber natürlich Mitglied in der Partei war und so weiter. Er hat dann tatsächlich an das Propagandaministerium geschrieben und gesagt, ja, ich will nur sagen, diese Ausstellung hat nichts mit mir zu tun.
Trotz aller Verwerfungen war die Londoner Ausstellung im Sommer 1938 ein riesiger Publikumserfolg. 12.000 Besucher kamen in die New Burlington Galleries. Nach dreimaliger Verlängerung ging ein Teil der Bilder auf Tournee, erst durch Schottland und dann durch die Vereinigten Staaten. Dort wurden sie unter dem ursprünglichen Titel gezeigt, Banned German Art. Verbotene deutsche Kunst.
Simone Reber über die Ausstellung 1938 London mit Kandinsky, Liebermann und Nolde gegen Hitler. Zu sehen noch bis 14. Januar in der Liebermann-Villa in Berlin-Wannsee.
Fundstück.
Etwas Besonderes hatte sich die Marketingabteilung der Lifestyle-Ladenkette Muji in Japan 1983 überlegt. Zur Eröffnung der ersten Filiale in Tokio gab sie bei dem Elektronikguru Haruomi Hosono ein Stück in Auftrag, das als Hintergrundmusik in den Geschäftsräumen laufen sollte. Im Westen war dieses Geschäftsmodell, das von der Firma Muzak seit den 20er Jahren entwickelt wurde, zu der Zeit bei Musikern und Künstlern als Gehirnwäsche verpönt. Natürlich verkörpern auch Hosono und Muji eigentlich ganz unterschiedliche Facetten japanischer Ästhetik. Und trotzdem passte die minimale Ambient-Musik zum schlicht gehaltenen Designkonzept der Läden. Thank you.
Kompressor, Klangjäger und Sammler Paul Paulun über Easy Listening zur Steigerung der Absatzzahlen. Allein wer hat dabei an die armen Angestellten gedacht, die das Stund um Stund über sich ergehen lassen mussten? In seinem Noir-Thriller Bad Times at the El Royale lässt Autor und Regisseur Drew Goddard 7 Fremde aufeinander los, die alle ein dunkles Geheimnis haben. Das Besondere, der Film spielt in dem Wartesaal der Moderne, im Hotel. Und der Filmstart ist für unseren Kollegen Hartwig Tegeler Anlass, seine Lieblingshotelfilme vorzustellen.
Würden Sie jetzt den Film starten?
Kommen Sie bitte herein. Ein Wetter ist das.
Haben Sie etwas frei?
Wer ist da?
Ich bring sein Frühstück.
Hotelzimmer sind von Natur aus unheimlich.
Und fast immer nicht von dieser Welt.
Lust auf einen Film?
Platz 5. Grand Budapest Hotel von Wes Anderson, 2014.
Es war einmal in Osteuropa zwischen den Weltkriegen 1930er Jahre in einem Hotel, so luxuriös, so opulent, ungeheuer verschlungen mit all den Gängen, Stockwerken, ja, und Möglichkeiten, auch denen der Erzählung.
Wer bist du?
Ich bin Zero, Sir, der neue Lobbyboy.
Zero, sagst du?
Ja, Sir.
Noch nie gehört, noch nie gesehen. Wer hat dich eingestellt?
Das war Mr. Mosher, Sir.
Mr. Mosher?
Es war einmal, once upon a time, nein, nicht in the West, sondern in the East, Osteuropa, ein Märchenraum, wo der Concierge, Ralph Fiennes, ein großer Märchenerzähler ist und dabei ungeheuer schlitzohrig. Das Grand Budapest, das Hotel in diesem Film, ist wie ein riesiges, bewegtes Aufklappbild, bei dem es immer wieder neue Einzelheiten zu entdecken gibt, auch viel Trauer über das, was vergangen ist und vielleicht nie real war. Ein ganz eigener Kosmos, so wie es das Hotel im Film immer ist, in vielen Varianten. Manchmal ist es ein Schutzraum.
Platz 4. Hotel Rwanda von Terry George, 2004.
Willkommen im Mille Collines. Ich bin Paul Rusessa Bagina, der Hotelmanager.
Hi.
Terry George weiß, dass ein Völkermord ohne eine Retterfigur wie Spielbergs Oskar Schindler nicht kinotauglich ist. Paul ist so eine Figur. Der Hotelmanager rettete rund 1000 Menschen während der Massaker in Ruanda das Leben. Mit Klugheit und Geld.
Was muss ich bezahlen, damit Sie es nicht tun? Sehen Sie die Menschen an. Das sind keine Rebellen.
Wie viel?
Nennen Sie mir den Preis.
Mit viel Hollywood-Pathos ist das Hotel hier als fragiler Fluchtpunkt in einer mörderischen Welt inszeniert. Manchmal ist das Hotel auch Rückzugsort, abgeschlossene Höhle bis zum Tode.
Was führt dich nach Las Vegas?
Ich bin nur hier, um mich tot zu saufen.
Platz 3. Leaving Las Vegas von Mike Figgis, 1995.
Die Geschichte eines Trinkers und seiner letzten Liebe. Er will weiter trinken, sie will nicht, dass darüber gesprochen wird, dass sie Prostituierte ist. Und in einem fast feierlichen Akt der Selbstzerstörung, den Nicolas Cage voller Hingabe, er bekam dafür einen Oscar, zelebriert, wird das Hotelzimmer im groben, körnigen, schimmernden Licht zur Kathedrale des Deliriums, Tempel menschlichen Leidens. Manchmal ist das Hotel ein Transitraum, Raum zwischen den Welten.
Was machen Sie hier?
Drehe für 2 Millionen eine Whisky-Werbung, während ich irgendwo Theater spielen könnte.
Platz 2. Lost in Translation von Sofia Coppola, 2003.
Was machen Sie hier?
Mein Mann ist Fotograf und er hat hier einen Auftrag. Ich hatte Zeit und bin mitgekommen.
Der alte Schauspieler und die junge Frau Bill Murray, Scarlett Johansson, an der Hotelbar des japanischen Luxushotels. Merkwürdige Existenz an einem ganz fremden Ort. Eine Art von Nichtsein, in der die beiden die Kultur und die Sprache nicht verstehen und so auf sich restlos geworfen sind. Keine Ablenkung mit Vertrautem. Zarte Liebe kann entstehen. Die Intensität der Fremde verdichtet sich an der Bar dieses Hotels. Faszinierende Meditation über das Fremde. Und manchmal ist das Hotel ein verrückter Ort oder auch ein Ort des Verrücktseins.
Willkommen im Hotel Earl. Kann ich Ihnen helfen, Sir?
Ich habe reserviert, Barton Fink.
Platz 1, Barton Fink von Joel und Ethan Coen. 1991.
Im verschlungenen Labyrinth aus Gängen, Treppen und Türen öffnet sich im geschlossenen Kosmos des Hotels eine Welt aus Obsessionen, Verdrängtem, Üblem oder Lustvollem, allem also, was der Gast mitbrachte im Koffer oder seinem Inneren. Der Autor bei den Coen-Brüdern, gespielt von John Turturro, wird von seiner Schreibblockade in den Wahnsinn getrieben. An den Wänden, unter den Fluren des Hotels, brechen Barton Finks Dämonen hervor. Die Frau liegt tot in seinem Bett.
Ich bin's nicht gewesen. Ich bin's nicht gewesen.
Sei ruhig.
Aber danach ist er seine Schreibblockade los. Die absurde Komödie der Coen-Brüder über den getriebenen Drehbuchautor quasi gefangen im Hotel wird zur gnadenlosen Dekonstruktion der Traumfabrik. Die Zimmer in solchen Hotels, real oder geträumt,
sind von Natur aus unheimlich.
Palim, palim. Das war's für heute vom Kompressor. Ich bin Gesa Ufer, wünsche noch einen schönen Tag. Auf Wiederhören.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.